So, wir springen jetzt hier einfach mal so rein. Das ist die erste Folge von unserem Podcast.
Krass.
Und ich glaube, wir werden uns das ein bisschen zur Gewohnheit machen, immer erstmal einen Überblick zu geben, um was es in den Folgen geht, bevor es dann richtig losgeht.
Ja, ist auch eine gute Idee, dass man auch weiß, was man hört.
In der ersten Folge sprechen wir über was, Steffi?
Wir sprechen darüber, wie wir überhaupt auf Tiere kamen.
Und wir sprechen darüber, wie wir dann zu unserem Beruf überhaupt gekommen sind.
Genau, und dann sprechen wir noch drüber, warum wir überhaupt uns kennengelernt haben. Überhaupt.
Ganz viel Spaß beim Hören der ersten Folge.
Ja, überhaupt ganz viel Spaß.
Nachgefühlt, der Podcast, der auf den Hund gekommen ist. Hundesprache und Hundetraining für Sehbehinderte, Blinde und sehende Menschen. Von und mit Stefanie Grad und Christoph Erbach. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Nachgefühlt, dem Podcast.
Hallöchen.
Und wir haben gerade schon überlegt, wie wir unsere Aufregung ein kleines bisschen runterbringen können. Die 2 Liter Cola am Anfang haben nicht so viel, waren eher kontraproduktiv, muss ich sagen.
Espresso.
Genau. Ja, wir freuen uns total, dass wir uns einmal jetzt eine Gelegenheit haben, uns überhaupt auch zu so einer Aufnahme zu treffen. Wir treffen uns relativ selten und möchten heute in der ersten Folge ein kleines bisschen drüber erzählen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, warum wir auch nur spärlich miteinander zu tun haben, leider. Und vielleicht ein kleines bisschen was über unseren generellen Werdegang, dann auch beruflichen Werdegang erzählen. Vielleicht fängst du mal an, Steffi. Wie bist du zu Hunden gekommen?
Ja, ich muss vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen. Ich war schon immer ein großer Tierfan, jedes Kind wahrscheinlich, und habe mir natürlich Hunde gewünscht. Gab es aber nicht bei uns in der Bäckerei. Deswegen habe ich erstmal Kaninchen geschenkt bekommen. Trotzdem hat sich das aber nie wirklich ignorieren lassen von meinen Eltern, und ich habe dann irgendwann mal angefangen, bei den Nachbarn Hundegassi zu führen. Einer meiner ersten Hunde war ein Dackel, der mich auch mal gebissen hat, meine ich.
Okay.
Hat einfach nicht dem abgetragen, und als ich dann 18 war sogar noch einen Tick früher. Ich bin irgendwann mit dem Fahrrad zu Hunden gefahren und dann habe ich die Gassi geführt, und mit meinem Führerschein bin ich dann direkt auf den Hundeplatz und habe dann die Nachbarshunde sozusagen mit auf den Hundeplatz genommen. Und dann habe ich sehr viele, viele, viele Stunden auf dem Hundeplatz verbracht und habe Hundesport gemacht.
Das heißt, der Weg zum eigenen Hund hat eine ganze Weile gedauert.
Ja.
Der Wunsch war schon da, aber so richtig durchsetzen hast du dich bei deinen Eltern nicht können mit dem Wunsch.
Ja, genau. Die waren schon auch tieraffin, aber eben dadurch, dass wir eine Bäckerei zu Hause haben, ging das halt nicht, dass man da mit Tieren in der Bäckerei wohnt.
Ja,
und
ja.
Ging aber eigentlich ganz gut. Ist ja auch ein modernes Konzept mittlerweile wieder, das Dogsharing, dass Leute gemeinsam einen Hund haben und der mal dort und mal dort Gassi geht oder mit anderen Leuten dann auch mal, wenn die einen im Urlaub sind, eine Weile lebt.
Das heißt aber, du hast dieses Verhältnis zum Hund nicht nur in so einem typischen, ich möchte so gern was zum Kuscheln irgendwie haben und finde es total süß, sondern du bist schon auch, als du dann mit Hunden direkt was zu tun hattest, gleich in die Richtung, ich möchte gern was mit denen auch wirklich aktiv machen, auf dem Hundeplatz hast du gesagt, was?
Ja, also das hat eigentlich sogar schon mit den Kaninchen angefangen, die mussten auch schon Tricks lernen.
Die mussten auch schon auf dem Hundeplatz. Die Armen.
Auf
jetzt
Hunde...
spring doch, komm!
Ja, weil ich ja eigentlich einen Hund wollte, mussten die Kaninchen schon lernen, bestimmte Dinge zu tun, also
aha,
über Hürden zu springen oder halt, ich hatte eins, das konnte einen super guten Rückruf.
Wirklich?
Mhm, der Hoppel, der war sehr verfressen, der kam immer, wenn man den gerufen hat.
Kaninchen können das lernen.
Ja, ja. Und genau, das war sehr spannend. Also eigentlich alle Tiere, die ich hatte, hatten auch irgendeinen Lernhintergrund. Und ich glaube, dass das auch so der Part war, dass mir relativ früh klar wurde, dass Tiere eben nicht nur Tiere sind, sondern auch selber denken und auch selber lernen können und gewisse Dinge tun, weil es einen Vorteil hat, oder gewisse Dinge nicht mehr tun, weil es einen Nachteil hat.
Okay. Verhalten, das
ganz
hat
genau
irgendwas bei dir bewirkt, irgendwas getriggert. Wie war der Schritt von diesem, mich interessiert das einfach privat sehr und ich habe da Spaß auch dran, mich mit Tieren damit auseinanderzusetzen, zu dem, was du jetzt machst, du bist Tierärztin. War das klar für dich, so eine klare Linie vom Hundeplatz zum Studium? Wusstest du das schon, dass du das machen magst?
Nee, ich bin eigentlich ein sehr spontaner Mensch und ich habe eigentlich sogar mit der Hauptschule angefangen und dann nach 2 Jahren in die Realschule gewechselt. Weniger wegen meinem Gedanken, ich muss irgendwie mehr lernen, sondern in der Realschule gab es Tiere. Die hatten Aquarien wirklich? Und Leguane. Und dann dachte ich irgendwie, oh, da ist bestimmt toller wie in der Hauptschule. Ja. Also dass das irgendwie auch jetzt Lernveränderungen mit sich bringt, das war mir nicht so ganz bewusst. Und als die Realschule fertig war, habe ich auch erstmal eine Ausbildung gemacht zur Einzelhandelskauffrau, also auch eigentlich gar nicht den tierischen Weg.
Ja.
Und dann dachte ich, ach, für immer Einzelhandelskauffrau ist auch nicht so das. Dann habe ich halt noch das Wirtschaftsgymnasium dazu gemacht und dann hatte ich ja mein Abitur. Dann dachte ich, ach, jetzt mit dem Abitur wieder Einzelhandelskauffrau sein, ist auch irgendwie doof. Und dann war ich noch ein Jahr auf einem Bauernhof, ein freiwillig-soziales Jahr, nein, ökologisches Jahr. Und da war aber dann schon klar, dass ich Tiermedizin studieren möchte, weil das einzige Studium, das ich mir vorstellen konnte, eben Tiermedizin war.
Okay, das heißt, du bist wie viele andere Menschen auch, nicht jetzt ganz stringenten Wunsch erstmal gefolgt, sondern dein Leben hat dich einfach da auch hingetragen, ein kleines bisschen.
Genau, es gibt einen Bericht von meiner Mutti, dass ich mit 7 Jahren ein Praktikum bei einer Tierärztin gemacht hätte und sie wohl jedem erzählt hätte, dass ich Tierarzt werden will. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob da meine Mutti nicht doch auch noch ein bisschen mit dran gearbeitet hat an dem Berufswunsch, aber nee, war nicht von vornherein klar.
Und wie sieht es aktuell bei dir aus? Kann man sagen, es gibt so einen Standard, was ein Tierarzt so alles lernt und wenn er dann fertig ist, was er dann macht, würdest du dich als ganz normale Tierärztin bezeichnen oder hast du da auch tatsächlich einen Schwerpunkt gesetzt, damals schon, was das Verhalten von Tieren betrifft?
Ja, dadurch, dass ich natürlich zum Beginn meines Studiums, lass kurz überlegen, ich glaube, da war ich schon 25 Jahre alt und sehr intensiv auf dem Hundeplatz, war eigentlich schon immer klar, dass ich die Verhaltensseite der Tiermedizin am stärksten ausführen möchte. Also auch alle Vorlesungen, die den Bereich angingen, besucht habe und jedes Praktikum, muss ja viele Praktikas machen während dem Studium, habe ich immer darauf ausgelegt, dass es eine Klinik oder eine Praxis ist, wo auch ein verhaltenstherapeutischer Anteil dabei ist. Habe mich ständig fortgebildet bei ganz vielen verschiedenen Hundetrainern und auch wirklich, ohne jetzt eine gewisse Richtung direkt einzuschlagen, versucht da ein breites Feld abzudecken. Und deswegen war mir auch klar, dass nach meinem Studium, wenn ich eine Praxis aufmache, dass die immer den Schwerpunkt Verhalten hat. Mhm. Hundeschule, Verhalten, präventiv, Welpengruppen, genau.
Das heißt, es ist nicht, wie ich das jetzt vielleicht mir vorgestellt habe, früher auch so, dass man einfach ein Tierarzt ist ein Tierarzt, Punkt aus, fertig, sondern dass es in ganz, wie es in vielen anderen Bereichen auch ist, zum Beispiel bei der Physiotherapie, dass man sich da auch spezialisiert. So ist es bei Veterinärmedizinern auch. Man kann natürlich den Standardweg vielleicht auch wählen, der sich vielleicht auch einfach auf die Behandlung von kleinen Tieren, vielleicht auch größeren Tieren bezieht, aber man kann auch echt sich spezialisieren.
Genau, also grundsätzlich das Studium umfasst 5 Tierarten oder eigentlich alle Tierarten, die es so gibt, aber grob 5 Tierarten, also Kuh, Schwein, Pferd, Hund, Katze, wen habe ich vergessen? Rinder? Nee, habe ich schon. Irgendjemand vergesse ich gerade. Genau, die Reptilien noch. Und ich kann es mir während dem Studium nicht aussuchen, aber ich kann natürlich schon in dem, wo ich mich speziell bemühe, ein bisschen spezialisieren. Bedeutet Auslegung meiner Praxis, Verhaltenstherapie, aber auch normale Behandlungen bei Tieren. Aber zum Beispiel jetzt der chirurgische Teil, den habe ich ganz weggelassen.
Okay.
Ja, und dadurch ergibt sich natürlich automatisch die weiteren Fortbildungen. Ja, dass man dann eben halt immer wieder in sein Fachgebiet reingeht und da einfach noch mehr Türen aufstößt und schaut, wo da noch interessante Sachen sind in der Ausbildung oder jetzt eben in dem Spezialgebiet, in dem wir zwei uns ja getroffen haben.
Um dieses Spezialgebiet soll sich es dann auch weiter drehen. aber der Stand, den du auch damit erreicht hast, erstmal war nach einer gewissen Zeit, du bist eine Tierärztin mit eigener Praxis und behandelst da Tiere, hast also einen ganz normalen Betrieb auch als Tierärztin. Leute können zu dir kommen. Du fährst bestimmt auch zu Leuten nach Hause und arbeitest da mit denen und behandelst Tiere ganz grundsätzlich.
Genau, also grundsätzlich kann jeder bei mir anrufen, der Hund, Katze, Maus, was auch immer hat und bei mir einen Termin bekommen bezüglich der Krankheiten, der Impfungen oder auch eben anderen Versorgungen, jetzt zum Beispiel palliativ, wenn ein Tier eine Krankheit hat, die man eben nicht mehr heilen kann oder Vorsorgesachen wie Zahnprophylaxe und. Mhm. Und trotzdem ist es halt so, dass ich manchmal Wochen habe, wo ich gar kein Tier einfach nur da habe zum Krankheiten behandeln oder untersuchen, sondern dass ich hauptsächlich in der Verhaltenstherapie unterwegs bin. Also dass Leute mir Bescheid geben, dass der Hund den Briefträger gebissen hat und sie da was dagegen tun möchten. Mhm.
Das heißt, du bist für einzelne Personen oder, sag ich mal, Mensch-Hund-Pärchen, gehst du auch zu Haushalten und machst da direkte, ich sag jetzt mal, Verhaltenstherapie beziehungsweise Anwendung davon und machst aber auch mit Gruppen Unterricht sozusagen.
Genau, also ich referiere ziemlich viel, egal ob jetzt in einem Hundeverein oder für größere Institutionen, Tierärzte, Tierarzthelferinnen oder also egal, welche Gruppe mich anschreibt und mir ein Thema vorgibt, im Bereich Hunde hauptsächlich, würde ich einen Vortrag, ein Seminar, meistens sehr praktisch gehalten, dann eben auch machen.
Okay, also das ist dein Weg bis dahin. Ich kann ja mal ein bisschen was von meinem Weg erzählen.
Das wäre gar nicht schlecht, weil sonst erzähle ich die ganze Zeit.
Ja, ich fände das gut. Ich kann dir gerne stundenlang zuhören.
Ja, erzähl mal. Wie ging es bei dir los? Auch mit Kaninchen oder?
Nee, eher mit Meerschweinchen. Ah. Das ist der Klassiker, glaube ich. Oder einem Chinchilla. Und schon auch einem Hund, wobei ich sagen muss, dass ich wahrscheinlich zu dieser Gattung Kind oder an Tieren interessierter Mensch im Kindes- und Jugendalter war, der gesagt hat, finde ich total kuschelig und süß, mit der Verantwortlichkeit dann da ganz gut umzugehen, war, glaube ich, nicht so sehr meins. Also die Zeiten, wo ich mit unserem Hund dann Gassi war, waren eher weniger, also eher rarer. Und ich hatte auch nicht so diesen Anspruch, was du jetzt erzählt hast, zu sagen, oh, ich setze mich da sehr mit dem Verhalten dann der Tiere auseinander. Ich glaube, da war ich einfach noch eher an vielen anderen Dingen interessiert als Kind, als Jugendlicher. So. Aber Tiere waren schon immer in unserem Familienleben auch ein Thema.
Was war denn dein erster Hund?
Mein erster Hund war ein Mix aus allem Möglichen. Der sah aus wie so ein weißer oder ich sage ich mal grauer Flocati, schlecht gebürsteter Flocati. Da war ein Spitz mit drin, meine ich. Und ansonsten, glaube ich, weiß niemand, wer da noch alles mit beteiligt war bei diesem besonderen Hund. Der hieß Max und der war einfach unser Familienmitglied, der war einfach überall und mit dabei, aber der hat von Verhalten insofern schon mal was gehört, als dass er genau wusste, was er will und was die anderen von ihm wollen, war ihm relativ egal. Und es war auch in Ordnung. Es war absolut okay.
Vielleicht hat er euch ganz gut trainiert.
Ja, ich bin mir sicher, dass es so ist. Absolut sicher. Absolut sicher.
Okay, also erster Hund Max. Und mit dem Max, wie ging es dann weiter bei dir? Also
ja, als ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich sehr mit meinem beruflichen Werdegang sozusagen beschäftigt. Ich habe eine Erzieherausbildung gemacht, gleich nach der Realschule. Das heißt, die Arbeit mit Menschen war mir da in dem Moment sehr viel näher, als dass ich überhaupt überlegt hätte, in die Richtung Arbeit mit Tieren so zu gehen. Das war zu dem Zeitpunkt kein großes Thema gewesen und deswegen wäre auch das für mich erstmal kein Thema gewesen, selbst auch noch einfach einen Hund zu haben, zum Beispiel in der Zeit. Der Schwerpunkt war definitiv so auf dem sozialen Bereich gelegen.
Okay, also Erzieher. Aber wie kommt man dann von der Ausbildung vom Erzieher zu so einer Sparte, dass man Reha-Lehrer für Orientierung und Mobilität wird? Also ist ja jetzt auch nichts, was in jedem Berufsheft Berufswahlheft drinsteht.
Mittlerweile steht es tatsächlich auch bei den Arbeitsämtern oder bei den Arbeitsagenturen. Gibt es Unterlagen dazu? Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, musste ich meinen Sachbearbeiter beim Arbeitsamt damals noch darauf hinweisen, dass es sowas gibt. Der wusste das selber nicht. Ich war in der Ausbildung zum Erzieher, wo man auch ein praktisches Jahr machen muss, beziehungsweise mehrere Praktika machen muss, unter anderem ein Abschlusspraktikum, das sogenannte Anerkennungsjahr in einer Schule für Blinde und Sehbehinderte, staatliche Schule hier in Mannheim, Ilvesheim. Da ist eine Blindenschule, Blinden- und Sehbehindertenschule, und da habe ich meine Ausbildung abgeschlossen. Und dort habe ich den Beruf des Reha-Lehrers kennengelernt. Eine ganz liebe Kollegin, jetzt Kollegin von mir, hat dort die Aufgabe gehabt, alle, die in der Blindenschule arbeiten, einmal unter die Augenbinde und quer übers Gelände zu jagen, damit man mal weiß, was man besser nicht mit blinden Menschen macht. Das hat sie sehr eindrücklich gemacht, aber gar nicht böse gemeint. Mir sind im wahrsten Sinne des Wortes unter der Augenbinde die Augen aufgegangen, kann man sagen. Und ich habe dort diesen Beruf schon sehr lieben gelernt, obwohl ich ihn noch nicht ausüben durfte, und mir war klar, das möchte ich machen, und habe relativ schnell nach der Ausbildung, ich habe noch Zivildienst gemacht, auch in der Blindenschule, weil ich wusste, dieser sonderpädagogische Bereich, die Arbeit einfach mit Menschen mit zusätzlichen Beeinträchtigungen oder überhaupt mit Beeinträchtigungen, ist das, was ich machen möchte, im Gegensatz dazu zu der Arbeit im zum Beispiel Kindertagesstätten, Kindergärten. Der Unterschied ist da einfach, dass du in einem Kindergarten als Erzieher, wenn du da tätig bist, 30 Kinder vielleicht hast, mit denen du arbeitest. Und im sonderpädagogischen Bereich ist es zumeist eine 1:1 Arbeit. Gerade im Rehabilitationsbereich geht es gar nicht anders, wie dass man 1:1 arbeitet. Und das hat mir sehr, sehr zugesagt und gefallen. Und das war dann mein Startschuss sozusagen in das, was ich wirklich machen wollte. Vielleicht kennst du das von deinem Studium letztendlich auch, dass man so das Gefühl hat, genau, jetzt ist mir logisch, wozu ich das lernen soll, weil das ist das, was ich später mal wirklich praktisch brauche. Also ich erinnere mich sehr gut an dieses Gefühl, mein Gott, habe ich mich früher rumgemacht in der Schule, ne? mit Fächern und so, wo ich immer dachte, warum lerne ich das jetzt?
Für was denn?
Für was mache ich das?
Für was, ne, brauche ich Geschichte?
Und in Marburg bei der Ausbildung an der Blindenstudienanstalt war das, jedes Fach war total logisch und klar, dass ich das später mal brauchen würde. Und so habe ich da meine Ausbildung gemacht, 1,5 Jahre noch, auf den Erzieher quasi drauf. Und ja, so bin ich Reha-Lehrer für Blinde und Sehbehinderte geworden.
Cool. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es uns dann irgendwann mal zusammengeführt hat, weil wir beide irgendwann mal auf die Idee kamen, da gibt es doch noch mehr, nämlich den Blindenführhund.
Wie war das bei dir gewesen?
Genau das wollte ich dich gerade fragen.
Mensch, das ist doch die gleiche Idee.
Spannend. Ja, in der Tat war ich mal auf einem Seminar. Nein, ich muss ein Stück weiter vorne anfangen. Ich habe mich schon immer für das Führhundewesen interessiert, habe auch mein kleines Praktikum in Amerika gemacht bei den Guide Dogs for the Blinds in San Francisco und war eigentlich fasziniert, wie man einem Hund so eine Aufgabe beibringen kann, die er dann sein ganzes Leben eigentlich ausführt.
Ja.
Und dadurch habe ich mich dann immer mal wieder belesen, war auch mal in einer Führhundeschule ein bisschen zuschauen, und irgendwann mal begegnete mir die Option, als Prüferin für Blindenführhundegespanne tätig zu werden.
Das heißt, du wurdest angefragt, von jemandem so eine Prüfung direkt zu machen, oder hast du einfach davon erfahren, dass es sowas gibt?
Ich habe das mitgekriegt. Ich war mal auf einem Seminar und da haben sich welche drüber unterhalten, dass es eben Blindenführhunde-Prüfungen gäbe. Und dann dachte ich, ach, das ist ja interessant. Und als Führhundetrainer konnte ich mich nicht sehen, weil das bedeutet doch, dass man sehr viel Zeit seines Lebens auf der Straße mit den Hunden verbringt. Und ich habe ja schon eine Tierarztpraxis, mit der ich mein Geld verdiene quasi. Aber ich wollte doch irgendwo auch eine Unterstützung bieten. Für mich ist das Dasein als Gespannprüfer eine ganz tolle Unterstützung für viele verschiedene Beteiligte in so einer Blindenführhundegenehmigung.
Das heißt, du hast davon erfahren, dass es so eine Möglichkeit gibt und hast dich weiter darüber informiert. Das war dir klar. Das ist was, was du zusätzlich einfach machen kannst. Du kannst deinen Beruf weiterhin ausüben als Tierärztin und kannst aber zusätzlich auch eine Qualifikation erwerben, um solche Gespanne, also einen Blindmensch und einen Blindenführhund, zu prüfen.
Ganz genau. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Prüferin für Hundeführerscheine und habe auch schon Gutachten für gefährliche Hunde geschrieben. Gibt ja in den verschiedenen Bundesländern die Regelungen mit den Hunden, die auf Listen stehen, wo man dann zum Teil überprüfen muss, ob das ein Hundetypus ist, beziehungsweise ob das ein gefährlicher Hund ist, wenn der irgendwas angestellt hat. Mhm. Und somit war ich schon vertraut mit diesen gutachterlichen Tätigkeiten. Und dann habe ich eben auf der Seite vom DBSV
nachgeschaut. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband.
Genau. Habe ich eben nachgeschaut und da gab es eben eine Ausschreibung, wobei das noch sehr viele Jahre gedauert hat, bis dann die Ausbildung auch stattgefunden hat. Du hast ja schon ein bisschen länger das Ganze hinter dir mit diesen Gespannprüfer werden.
Ja, das kann sein. Ja, genau, das ist so. Bei mir war das so, dass das ein Bereich ist, Blindenführhund, mit dem man in meiner täglichen Arbeit unweigerlich in Kontakt einfach kommt, weil wir Rehabilitationslehrer für Blinde und Sehbehinderte in dem Bereich Orientierung und Mobilität, das ist so ein Standbein von uns. Das andere sind die sogenannten lebenspraktischen Fähigkeiten. Der Unterschied, ganz kurz erklärt, wäre: Orientierung und Mobilität bedeutet selbstständige Fortbewegung, alles, was mit dem blinden Langstock zu tun hat. Wenn man draußen jemand Blindes auf der Straße sieht, mit der mit dem Stock läuft, dann hat er das ja irgendwo gelernt. Und diejenigen, die das ihm beibringen, das sind die Reha-Lehrer für Blinde und Sehbehinderte. Und die Abgrenzung zu diesen lebenspraktischen Fähigkeiten ist, dass lebenspraktische Fähigkeiten alle Techniken sind, die man lernen kann und auch manchmal auch oft muss, um im Alltag zurechtzukommen. Das heißt Kochen, Kleiderpflege, Umgang mit Geld, Unterschreiben und so weiter und so fort. Und in dem Bereich Orientierung und Mobilität, da sind natürlich immer wieder auch Menschen, die sagen, zum Beispiel: Mensch, ich habe jetzt hier einen Blindenführhund und ich bin umgezogen in eine neue Stadt. Ich habe Probleme, weil da, wo ich bisher gelaufen bin, da gab es gar keine U-Bahn. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt mache, auch mit meinem Hund, wie ich dem jetzt die entsprechenden Kommandos geben kann, die Hörzeichen geben kann, dass ich da auch selber gut orientiert zurechtkomme. Und das heißt, ein Reha-Lehrer stolpert immer mal über den Hund, hoffentlich nur im übertragenen Sinne, und hat einfach da die Information, dass es sowas gibt. Und es liegt nahe, dass man sich dann auch mit dem Thema ein bisschen näher auseinandersetzt. Wobei man sagen muss, nicht jeder Reha-Lehrer für Orientierung und Mobilität ist auch Gespannprüfer. Denn nicht jeder Reha-Lehrer, Lehrerin hat Interesse daran, mit Hunden zu arbeiten. Ich kenne einige Kollegen, die Panik haben, wenn sie mit einem Hund zu tun haben müssen, die wirklich Angst haben vor Hunden. Die könnten das zum Beispiel gar nicht machen. Das heißt, was wir beide gemacht haben und worüber wir auch in den nächsten Folgen dann auch genauer sprechen möchten, ist eine Ausbildung zum Gespannprüfer für Blindenführhundgespanne. Und die habe ich ja ein bisschen früher als du angefangen und bin auch heute noch super glücklich damit, das gemacht zu haben, weil das einfach mein Arbeitsalltag, und ich glaube, da ergänzen wir uns in einer Weise ergänzt, die mir sehr, sehr gut gefällt.
Ja, es ist eben, so wie du sagst, eben nicht nur jetzt aus meinem Bereich den Hund beobachten, sondern eben auch die Aufgaben, die der Hund erfüllt, und gleichzeitig das Wissen, wie kann ein sehbehinderter oder blinder Mensch auf den Hund reagieren? Wie fühlt er die Körpersprache? Wie kann ich überhaupt das Team beurteilen? Also es hat schon einen großen Unterschied zu einem sehenden Team an manchen Stellen. Ja. An manchen Stellen aber auch überhaupt nicht. Also mich würde es nicht wundern, wenn den Podcast auch manchmal jemand hört, der einfach nur mit seinem eigenen Hund, also ein sehender Mensch, irgendwas nachüben will und sagt, ach, das ist ja auch eine gute Idee, was wir hier so für Sachen erzählen. Aber letztendlich für dich halt auch im Reha-Bereich, wenn man einen Hund an der Seite hat, gibt es manche Techniken, die wahrscheinlich anders sind.
Richtig. Und für heute, glaube ich, sind wir so ziemlich am Ende angekommen von unserer ersten Folge. Ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Eindruck davon machen, warum wir das machen und wie wir dazu gekommen sind. Und wir werden in der nächsten Zeit uns da sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, wie nicht nur wir auf den Hund gekommen sind, sondern wie man auch zu einem Hund kommen kann, wenn man blind oder sehbehindert ist.
Genau. Ja, ich freue mich auf Kommentare und vielleicht auch, wenn ihr was wissen wollt, was wir vergessen haben zu sagen, gerne uns Bescheid geben.
Macht's gut.
Bis dann.